Loro. Schon gehört?
Hallo Romdan, und jetzt begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast. Das ist Dr. Per Gottschlich von der Uni hier in Rostock. Hallo, schönen guten Tag erstmal.
Hallo.
Wir haben uns so aufs Du geeinigt, ne? So intern, und das ist immer so ein bisschen praktisch bei Loro. Pierre, du machst an der Uni Rostock, bist an der Uni Rostock wissenschaftlicher Mitarbeiter. In welchem Fachbereich?
Ich bin in der Politikwissenschaft, dort für die internationale Politik zuständig, mache sehr viel zu Asien, aber auch zu den Vereinigten Staaten.
Also auch so ein richtiger Fachmann und mit großem Interesse, denke ich mal.
Ich hoffe es, ja.
Höchstwahrscheinlich, das sollte immer dahinter stehen, ne? Ja, und sicherlich hast du ja auch im Vorfeld schon die Wahl in den USA verfolgt, ja auch so deine eigenen Gedanken gemacht. Und heute Morgen, als man dann nun wusste, wer es geschafft hat, ja, was waren da so deine ersten Gedanken oder vielleicht auch so im Kollegenkreis?
Also ich muss sagen, dass ich nicht unbedingt schockiert war. Also ich habe momentan auch ein Seminar, was ich zu den Präsidentschaftswahlen in den USA durchführe an der Universität, und ich habe meine Studentinnen und Studenten dort auch immer wieder gewarnt, dass das durchaus passieren kann, und speziell nach den Erfahrungen, nach den schlechten Erfahrungen, die wir als Politikwissenschaftler in diesem Jahr schon mit der ganzen Brexit-Debatte gemacht haben, war ich sehr, sehr zurückhaltend vor der Wahl, jetzt Hillary Clinton schon als Siegerin zu deklarieren. Und ich muss wirklich sagen, dass ich nicht so überrascht bin, wie das einige andere gewesen sind.
Nur ist aber doch schon recht erstaunlich eigentlich, wenn man so Reaktionen schon mal verfolgt, wie gespalten doch aber auch jetzt die Bevölkerung in den USA ist, ne? Also das ist ja doch schon recht krass eigentlich, glaube ich, diese Meinungsgegensätze. Woran liegt das?
Nun, das ist so einfach natürlich nicht zu beantworten, dass wir eine derartig starke Polarisierung in diesem Wahlkampf gesehen haben, dass wir auch in den Wahlen jetzt eine starke Polarisierung gesehen haben, liegt natürlich auch daran, dass wir eine fast einzigartige Situation gehabt haben mit zwei Kandidaten, die beide sehr, sehr unbeliebt gewesen sind und die beide, das muss man vielleicht nochmal betonen, für die jeweils anderen Lager mehr oder weniger Hassfiguren gewesen sind und es auch wahrscheinlich über die Wahl hinaus bleiben. Insgesamt glaube ich, dass das Reservoir an enttäuschten Wählerinnen und Wählern in den USA, die sich jetzt in Form einer Art Wutbürgerbewegung, eines Movement, Trump hat das ja auch immer so ausgedrückt, Luft gemacht haben, von vielen Beobachtern vielleicht ein bisschen unterschätzt worden ist.
Kann man das so ein bisschen vielleicht vergleichen mit diesen, wie man ja auch sagt, Wutbürgern in Deutschland, also die AfD-Wähler und die Wähler dort? Also man wählt irgendwie eine Partei oder irgendeinen Mann oder eine Frau, die Hauptsache nicht die anderen, dass die so einen Denkzettel kriegen. Also so ein bisschen dieses Denken gar nicht in politische Richtung, sondern den anderen müssen wir einfach passen.
Naja, also ich glaube schon, dass politische Erwägungen durchaus eine Rolle spielen. Es sind ja Themen auch besetzt worden im Wahlkampf, die Leute angesprochen haben. Das sind in erster Linie die Veränderungen der amerikanischen Wirtschaft, die Strukturwandel, die wir infolge der Globalisierung erlebt haben. Das ist das ganze Thema wegfallende Jobs, Export von Arbeitsplätzen außerhalb der USA. Das sind Ängste, die auch vor einer vermeintlichen Überfremdung geäußert werden, vor einer vermeintlich unkontrollierten Einwanderung. Und diese Themen sind natürlich politische Themen, für die es auch Lösungsvorschläge gibt. Ob die jetzt seriös sind oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber das sind die Themen, die Menschen umtreiben, und zwar nicht nur in den USA, sondern ähnliche Dynamiken haben wir selbstverständlich auch in Großbritannien erlebt, wo die Brexit-Debatte im Kern auch eine Debatte gewesen ist, die um Immigration, um Einwanderung ging. Und ähnliche Themen sehen wir natürlich auch in Deutschland und anderswo.
Wenn man vielleicht nochmal den Donald Trump so ein bisschen analysiert, was sind in den Köpfen der Amerikaner vielleicht so die positiven Dinge? Was sehen Sie an ihm vielleicht auch an Gutem? Was sollte er erreichen für die amerikanische Bevölkerung?
Naja, es gibt ja Gründe dafür, dass er gewählt worden ist. Und das liegt einfach darin, dass viele Amerikaner Trump als jemanden sehen, der ihre Sorgen und ihre Nöte, die Ängste, von denen ich eben gesprochen habe, tatsächlich ernst nimmt. Der mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert, der für sie da ist, der sich als Kümmerer inszeniert. Und zwar als Kümmerer für eine ziemlich wichtige, breite Schicht, nämlich die, die auf der einen Seite schon abgehängt sind, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, also das berüchtigte mit dem sehr bösen Wort Trumpenproletariat umschriebene Bevölkerungsklientel und auf der anderen Seite vielleicht noch wichtiger eine wirklich breite Masse der Bevölkerung, die berühmte Mitte der Gesellschaft, die Leute, die noch etwas zu verlieren haben. Es ist ganz interessant, dass der Glaube, dass die Trump-Wähler alle ungebildet sind, dass sie arbeitslose Verlierer sind, so nicht stimmt. Das ist eine wichtige Wählergruppe und das ist auch die, die in einigen Bundesstaaten, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, letzte Nacht entscheidend gewesen ist. Aber Trump hat eine Attraktivität auch weit darüber hinaus in die Mittelschicht, in Regionen, wo wir besser Verdienende haben. Es ist ganz interessant, wenn man sich die Zahlen aus der letzten Nacht anschaut, hat Donald Trump gerade bei den Besserverdienenden, bei den Großverdienern wesentlich besser abgeschnitten als Hillary Clinton. Er schafft es also hier tatsächlich Ängste anzusprechen, auf Ängste, auf Nöte, auf Sorgen einzugehen, die auch Leute betreffen, die noch nicht den Abstieg selbst erfahren haben. Es ist natürlich nicht ganz ironiefrei, dass Donald Trump hier den Kümmerer gibt für Menschen, deren Sorgen und Nöte er selbst persönlich natürlich nie am eigenen Leib erfahren hat. Er selbst kommt, das wissen wir, aus einer sehr privilegierten Familie, aber er hat das ganz gut gemacht und er erfüllt einige Kriterien, die den Amerikanern wichtig sind. Er ist jemand, mit dem man auch vielleicht mal ein Bier trinken gehen würde, mit dem man sich vielleicht auf Augenhöhe auch über Politik unterhalten kann. Hillary Clinton wird dort als völlig abgehoben, als in ihrer eigenen Welt lebend wahrgenommen. Und Donald Trump ist auch jemand, der im Vergleich zu Hillary Clinton als ehrlicher und glaubwürdiger wahrgenommen wird. Das ist ein ziemlich starkes Stück und es ist ein fast bizarres Versagen der Clinton-Kampagne gewesen, das zu schaffen und hinzubekommen. Aber das hat leider viel damit zu tun, dass Hillary Clinton es versäumt hat, bei zwei ganz, ganz wichtigen Themen frühzeitig klaren Tisch, reinen Tisch zu machen. Bei der E-Mail-Affäre und bei den Spekulationen um ihren Gesundheitszustand. Dieses scheibchenweise Herausrücken mit der Wahrheit, die Salami Taktik ist hier für Clinton enorm nach hinten losgegangen und hat tatsächlich einen, der es mit der Wahrheit auch nicht immer so genau nimmt, nämlich Donald Trump, als glaubwürdigere und ehrlichere Alternative erscheinen lassen.
Pierre, du hattest gerade das Wort Ängste auch in den Mund genommen. Das ist auch etwas, womit man in Deutschland konfrontiert wird, so die Angstbürger und dass man die Ängste eben so ein bisschen als Aufhänger nimmt. Nun ist aber die Frage, klar, Ängste aufzugreifen, das ist sowieso erstmal so ein Mittel, um Wähler zu kriegen. Aber wie geht man dann damit um? Das heißt, wird dann auch wirklich was damit gemacht oder spricht man nun erstmal die Ängste an und wir wollen uns genau darum kümmern und die Amis sind ja da auch so sehr theatralisch und ich glaube, das gehört auch zum Wahlkampf dazu, sodass man ihnen das ja auch immer abnimmt. Aber was steckt dahinter? Du sagtest ja, du hast dich auch mit ihm schon beschäftigt. Was kann man ihm dann da abnehmen?
Naja, also wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie das Wahlprogramm eines Donald Trump politisch wirklich umzusetzen ist, dann stoßen wir sehr schnell auf Grenzen. Es ist völlig klar, dass einige der Vorschläge, die im Wahlkampf unterbreitet wurden, gerade in der Debatte, wie wollen wir mit der Einwanderung umgehen, wie wollen wir die Integration einer sich wandelnden Gesellschaft vorantreiben, so nicht umsetzbar sein werden. Also vor allem der Einreisebann für Muslime, das Einreiseverbot für Menschen aus terrornahen Regionen, das hat Trump im Wahlkampf wirklich so gesagt, ohne dass man genau weiß, was das jetzt ist. Und natürlich in allererster Linie die Idee dieser großartigen und wunderbaren Mauer an der Grenze zu Mexiko. Ich glaube, es ist nicht realistisch zu erwarten, dass jetzt tatsächlich von Texas bis Kalifornien eine Art Berliner Mauer errichtet wird über tausende von Kilometer hin. Das ist, glaube ich, auch Donald Trump selber klar. Es wird hier wahrscheinlich eher auf symbolische Realisierungen an bestimmten Punkten südlich von San Diego, südlich von El Paso beispielsweise, hinauslaufen. Aber irgendetwas wird Trump tun müssen, weil er selbst dann von der eigenen Wählerschaft, die jetzt Erwartungen hat, getrieben wird.
Mhm. Dr. Pierre Gottschlich, Gast im Studio hier bei Loro von der Politikwissenschaft der Uni Rostock. Wir machen mal 3 Minuten Musik und dann gehen wir noch in eine kurze Runde. Ja, um 16 Uhr kommen ja auch schon wieder die Nachrichten hier im Loro Homeland. Jetzt haben wir es 15.48 Uhr.
Loro. Schön langsam.
Der Whistleblower Bonaparte war das hier im Loro Homeland, 15.51 Minuten. Und zu Gast im Studio immer noch Dr. Pierre Gottschlich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften hier an der Uni Rostock. Ja, wir haben eben schon eine recht lange Runde gemacht zur Auswertung der Wahl in den USA, Pierre. Wir wollen aber noch ein bisschen auf die Reaktionen zu sprechen kommen, Reaktionen in Europa, insbesondere natürlich auch in Deutschland. Also man hört ja auch hier in Deutschland von schon Steinmeier richtig so fast ängstliche Reaktionen darauf, dass man jetzt gar nicht so richtig damit umgehen kann, hat man so den Eindruck. Wie berechtigt sind denn diese Ängste, die jetzt auch von den deutschen Politikern ausgehen?
Nun, da gibt es durchaus Anlass zur Sorge. Es scheint so, dass die Lage insgesamt eher schwieriger und komplizierter wird für Europa, speziell auch für Deutschland. Das hat viel damit zu tun, dass Donald Trump im Wahlkampf auf einige der für uns besonders wichtigen Themen auch explizit eingegangen ist. Er hat darüber gesprochen, dass er deutlich mehr Engagement von den Europäern erwartet. Das betrifft vor allem das Engagement innerhalb der NATO. Donald Trump wird Wert darauf legen, dass die Europäer die finanziellen und militärischen Zielvorgaben der NATO, also 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren, auch einhalten. Deutschland ist davon weit, weit entfernt. Also hier wird auf Deutschland sicherlich die Forderung nach mehr, auch finanziellen Engagement hinzukommen. Zudem ist, glaube ich, jetzt auch deutlich und klar, dass TTIP Geschichte ist, endgültig Geschichte ist. Das ist etwas, was durchaus ambivalent zu bewerten ist. Es könnte nämlich der deutschen Exportwirtschaft ziemlich schaden, vor allem dann, wenn Donald Trump seine protektionistischen Maßnahmen für die US-Wirtschaft, die er angekündigt hat, wirklich durchsetzt und Strafzölle nicht nur auf chinesische, sondern vielleicht auch auf deutsche Produkte, auf Autos und auf Maschinen legt. Das Ganze könnte also für die deutsche Exportwirtschaft durchaus negativ sein und das politische Verhältnis ist nicht unbedingt das Beste.
Wie muss man dann zukünftig überhaupt so die Beziehungen Europa, USA, Deutschland, USA sehen? Was kommt da auf uns zu? Gibt es Spannung oder, ich meine, Angela Merkel hat sich ja auch schon geäußert, aber auch schon mit so einem kleinen so, wenn das dann so, ne? Also wenn das eingehalten wird, bestimmte Grundsätze, dann macht sie mit.
Naja, man muss vielleicht bei aller vielleicht auch berechtigten Skepsis und bei aller momentanen Aufregung immer bedenken, dass die Beziehungen zwischen Westeuropa und Amerika, speziell auch zwischen Deutschland und den USA, gut sind, dass sie belastbar sind, dass sie getragen sind, auch von geteilten transatlantischen Werten, die ein Donald Trump nicht außer Kraft setzen kann und wird, die auch relativ unabhängig davon sind, wer konkret im Weißen Haus oder im Bundeskanzleramt sitzt. Also dieses Wertefundament besteht zwischen Deutschland und den USA. Das heißt nicht, dass es nicht zwischendurch mal wechselseitige Irritationen, Missverständnisse, Fehlwahrnehmungen geben kann. Das heißt nicht, dass man nicht immer wieder sich sehr stark darum bemühen muss, einander zu verstehen, aber grundsätzlich sind wir den USA nach wie vor auch mit einem Präsidenten Donald Trump näher, als wir es anderen Ländern sind.
Wenn wir noch vorausblicken, die Wahl nächstes Jahr, Bundestagswahl in Deutschland, welchen Einfluss wird das da haben oder was vermutet ihr, wenn ihr euch damit befasst, was wird sich jetzt vielleicht noch ändern, auch so in der deutschen Politik?
Oh, da bin ich der falsche Ansprechpartner, leider. Und ich würde mich da auch jetzt nicht in Spekulation ergehen wollen. Wir müssen erstmal abwarten, wie konkret sich die Politik von Donald Trump gestaltet. Da heißt es auch erstmal abwarten, wie wird sein Stab aussehen? Wie werden seine Ministerienposten aussehen? Wie viel wird er tatsächlich bewegen können? Momentan scheint es so, dass seine politische Ausgangslage ganz gut ist. Es fanden ja auch Kongresswahlen statt. Sowohl das Abgeordnetenhaus als auch der Senat sind in republikanischer Hand. Das deutet darauf hin, dass Trump viel von dem, was er versprochen hat, auch wirklich umsetzen kann, aber er wird an Grenzen stoßen. Er wird an Grenzen stoßen, die die republikanische Parteilinie betreffen. Er wird an Grenzen stoßen, die auch die Mehrheitsverhältnisse im Senat betreffen. Dort ist es ganz knapp und einige seiner innerparteilichen Kritiker, Marco Rubio, John McCain, sind wiedergewählt worden, sitzen im Senat und können hier auch einige der Initiativen von Trump durchaus stören und blockieren. Und das, was zum Ende konkret dabei herauskommt, die konkrete amerikanische Politik von Präsident Trump, das könnte natürlich Auswirkungen und Einfluss auf die Bundestagswahlen haben, aber das können wir jetzt noch nicht sagen.
Spekulation, richtig. Eine Frage aber noch zum Abschluss. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was alle Menschen irgendwie interessiert. Alle haben so ein bisschen Angst im Moment. So, es könnte auch mal wieder irgendein Krieg ausbrechen und da wurde ja vorher schon prophezeit, wenn Trump Präsident wird, dann ist die Gefahr noch größer. Wie sieht man das so?
Also ich sehe es eher im Gegenteil so, dass die Gefahr geringer ist. Trump hat sich im Wahlkampf ganz deutlich dafür ausgesprochen, dass er amerikanische Militärinterventionen zurückfahren möchte, dass er grundsätzlich einen eher isolationistischen Kurs anstrebt, also ein Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Weltpolitik unter dem Motto America first, also die USA zuerst zu entwickeln. Er hat deutlich gesagt, dass er zum Beispiel Nordkorea nicht als ein Konflikt Konflikt ansieht, in den sich die USA einmischen sollten. Er hat deutlich gemacht, dass er auch den Ukraine-Konflikt als einen Konflikt ansieht, von dem die USA nicht direkt betroffen sind. Es ist völlig klar, dass es bei Trump keine Intervention in Syrien geben wird. Also hier sehe ich die Gefahr eher geringer an.
Dankeschön für das Gespräch, Dr. Per Gottschlich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften der Universität Rostock. Ein langer Name. Sicher können wir uns hier 3 Stunden über dieses Thema unterhalten, aber ich glaube, das waren schon recht ausführliche Informationen. Danke für die Informationen, danke, dass du hier warst und ich denke, wir werden in den nächsten Wochen vielleicht noch öfter mal voneinander hier hören bei Loro.
Sehr gern, vielen
Dankeschön.
Dank.
Dankeschön.